Freiberg, Januar 1296. Verzweifelt kämpfte sich die schmale Gestalt durch den Schnee, stemmte sich mit letzter Kraft gegen den eisigen Wind, der durch die Überreste des zerrissenen Kleides fuhr, die Fetzen flattern ließ und Eiskörner gegen die nackte Haut peitschte. Etwas rann ihr die Beine hinab. Sie war zu schwach, um nachzusehen, ob es Blut war. Sie wusste, wenn sie jetzt der Schwäche nachgab und sich in den Schnee sinken ließ, würde sie nie wieder aufstehen. Sorgfältig verschloss Jan, einer der jungen Burschen von Freibergs Wachmannschaft, den seine Kameraden manchmal Waghals und manchmal Sturkopf riefen, das Peterstor. »Gott sei gepriesen! Wieder ein Tag, ohne dass die Truppen des Königs hier angerückt sind«, meinte neben ihm Hartmann, ein Blaufärber, der für diese Nacht zum Wachdienst am Peterstor eingeteilt war. Der Handwerker rieb sich vor Kälte oder aus Erleichterung die von der Arbeit verfärbten Hände. »Schnell, zurück ins Wachhaus, ans Feuer!« Wortlos ging Jan voran. Drinnen im Wachhaus würden ihn seine Kameraden hoffentlich vom Geschwätz des Färbers befreien, damit er sich seinen eigenen Gedanken hingeben konnte. Wo um alles in der Welt blieb nur Niklas von Haubitz mit seinem sehnlich erwarteten Heer? Die Männer in der Wachstube sahen kaum auf, als die beiden den Raum wieder betraten. »Man möchte wirklich keinen Hund vor die Tür jagen bei dem Wetter«, meinte nun auch Hermann, der älteste und erfahrenste unter den Wachleuten am Peterstor. Jan trat ans Feuer und hielt die klammen Hände über die Flammen. Gleich würde er wieder in die Kälte müssen, den Turm hinauf, um Ausschau zu halten. »Ich komme mit«, verkündete der Blaufärber seufzend und kam damit Hermanns Weisung zuvor. Oben angekommen, ignorierte Jan die Litanei des mageren Männleins, lehnte sich weit vor, um durch den schmalen Mauerspalt zu blicken, und kniff die Augen zu Schlitzen zusammen. Täuschte ihn das Schneetreiben, oder kam da tatsächlich ein dunkler Schatten auf das Tor zu? Wer um alles in der Welt würde sich nachts bei diesem Frost und eisigen Wind über die Ebene wagen, wo doch das Tor verschlossen war und niemand mehr Einlass fand? Die Sache kam ihm merkwürdig vor. Die Gestalt hob den Kopf und rief etwas zu ihm hinauf. Nun konnte Jan erkennen, dass dort unten eine Frau stand, ohne Umhang, nur mit einem Schaffell über den Schultern, mit unbedecktem Haar, das zerrissene Kleid krampfhaft über der Brust zusammenhaltend.
»Königstruppen, morgen hier«,
wehte ihre ersterbende Stimme zu ihm herauf. Auch Hartmann, der aus dem nächsten Mauerspalt geblickt hatte, musste das mitbekommen haben. »Eine Hure, die will sich bloß interessant machen, damit wir sie doch noch reinlassen.« Der Blaufärber wurde ganz aufgeregt bei diesem Gedanken. Sein Mund war mit einem Mal ganz trocken. Ob er wohl den anderen dazu bringen konnte, entgegen den Regeln noch einmal das Tor zu öffnen? Als Hartmann sich umdrehte, merkte er, dass Jan schon auf dem Weg nach unten war. Zu seiner Enttäuschung ging Jan nicht gleich zum Tor, sondern blieb in der Wachstube stehen. »Hermann, du musst entscheiden, ob wir noch mal jemanden einlassen«, forderte er den Älteren auf und unterrichtete ihn mit wenigen Worten. Zu dritt gingen sie hinaus zum Tor. »Wer da?« rief Hermann der Unbekannten zu, laut genug, damit seine tiefe Stimme durch das Gebälk dringen konnte. »Und was weißt du vom Heer des Königs?«
»Na«,
war alles, was sie von der kraftlosen Antwort hören konnten.
»Sie kommt aus der Richtung, aus der wir das feindliche Heer erwarten. Sie könnte denen in die Hände gefallen und entflohen sein«, gab der Jüngere zu bedenken. »Wenn wir sie nicht hereinlassen, ist sie morgen früh erfroren.«
Hermann nickte zustimmend. »Ratsherr Konrad hat den Schlüssel schon geholt. Lauf ihm nach!« Es kostete Jan einige Mühe, den graubärtigen Stadtphysikus zu überzeugen, das Erlwinsche Tor noch einmal zu öffnen. Konrad Marsilius musterte den vorwitzigen Burschen wortlos. Dann wies er mit einem stummen Seufzer Richtung Erlwinsches Tor.
»Gehen wir! Aber schnell! Ich werde dringend bei einem Kranken erwartet!«
Am Haupttor, dem einzigen, das in besonderen Fällen auch nachts noch einmal geöffnet wurde, unterrichteten sie die dortigen Wachen. Dann zog der Ratsherr sein schweres Schlüsselbund hervor und öffnete die Ausfallpforte neben dem Tor einen Spalt breit. Hastig spähte Jan hinaus. Niemand war zu sehen. Er entdeckte sie erst, als er schon bis auf wenige Schritte vor dem anderen Tor war, zusammengebrochen im Schnee liegend, den halbnackten Arm der rettenden Pforte entgegengestreckt. Rasch lud er sich den eiskalten Körper über die Schulter und bedeckte den schmalen Leib mit seinem Umhang. Zurück am Erlwinschen Tor pochte er kräftig gegen die Ausfallpforte und rief das Losungswort. Mit seiner Last über der Schulter ging er ins Wachhaus, ohne auf Hartmanns ungeduldige Fragen zu antworten, und bettete die ohnmächtige oder tote Fremde vorsichtig auf den Lehmboden nahe am Feuer.
»Sie sieht aus wie eine Eisfee, so weiß«, wisperte andächtig Klaus, der Jüngste unter den Torwachen. »Sogar ihre Wimpern und Augenbrauen sind voller Eis.«
»Unsinn«, knurrte Hermann, »Feen haben keine Würgemale.«
»Vielleicht musste sie mit den nordländischen Ungeheuern kämpfen, um zu uns zu gelangen«, beharrte Klaus.
Hermann ignorierte den Einwand.
»Lebt sie noch?«, fragte er Jan.
Als Jan zu keinem klaren Ergebnis kam, überwand er seine Scheu und legte seine Hand zwischen ihre Brüste, um nach dem Herzschlag zu suchen. Er spürte, wie sich der Brustkorb schwach hob und senkte, und sah erleichtert auf.
»Sie lebt!«
Schon holte ihn die Ratlosigkeit wieder ein. Was tat man mit halberfrorenen Weibern? Als hätte die Unbekannte sein stummes Flehen erraten, schlug sie plötzlich die Augen auf. Die Fremde blickte sich irritiert um, dann hakte sich ihr Blick an Hermann fest.
»Ich heiße Sibylla«,
begann sie, um sofort wieder zu stocken.